4. Ursus in seinem Gottvertrauen. Ganz unerwartet sprengte Ursus mit einigen Begleitern in den Hof und wurde von seinen Freunden mit Jubel begrüßt. Cornelius betrachtete den ihm noch unbekannten jungen Römer mit Wohlgefallen, der ein so fröhlicher Kämpfer für Jesus und seine hohen Ziele sein sollte. Eusebius umarmte den Ursus sehr herzlich und sagte: »Mein Sohn, die Liebe gibt mir das Recht, dich so zu nennen, denn deine Großtat der Hilfe bleibt uns unvergessen.« Nachdem alle begrüßt waren, überreichte Ursus der Mutter Elisa als besondere Gabe einen großen Ballentuch mit den Worten: »Damit du dich nicht zu sorgen brauchst, du liebe Hausmutter, wenn arme, nackte Kinder zu dir kommen, deren jetzt viele elternlos sind und eine wahre Mutter brauchen. In Jerusalem ist es jetzt wie Gewitterschwüle. Es wagt sich fast kein Mensch mehr auf die Straße, denn überall belauern die Templer die armen Christen, um sie in ihre Kerker zu werfen.« »Oh mein Gott«, rief die Mutter entsetzt, »was haben sie denn verbrochen?« »Nichts, als dass sie an Jesus, den großen Heiland, glauben«, antwortete Ursus, »und erkannt haben, dass er unschuldig hingemordet ward, dass sein Leben und Sterben vom Tempel aus mit allen Mitteln erreicht ward und seine Auferstehung von ihnen geleugnet wird. Dazu kommen jetzt die Großtaten der Apostel, die durch Handauflegen und Gebet viele Kranke heilen, so dass ich den Eindruck erhielt, jeder zweite Mensch dort sei schon ein Christ. Schlimm ist es, dass wir Römer tatenlos zusehen müssen, wie sich die Gefängnisse füllen, und niemand fragen darf, wohin sind nun die Christen gekommen. Als ich beim Stadthauptmann Erkundigungen einholte und das eben zu euch Gesagte dort vorbrachte, wurde mir der Bescheid zuteil, dass sie keine Handhabe hätten einzugreifen. Denn nach dem jüdischen Gesetz ist ein jeder Verräter an seinem Gott des Todes schuldig. »Bring mir Beweise«, sagte der Stadthauptmann, »dass die Templer den Kaiser oder uns schmähen, dass sie unsere Abmachungen übertreten, und sie sind unsere Gefangenen. Aber so sind mir die Hände gebunden. Ja, ich muss ihre Gesetze und ihre Handlungen noch schützen.« Cornelius nickte und sagte: »Ja, so ist es. Der größte Schachzug der Templer, den sie uns Römern abrangen, war ja der, dass wir ihre Religion schützen müssen. Und solche, die gegen ihre Religion handeln, noch ihren Gerichten auszuliefern haben. Darum muss unsererseits die größte Klugheit angewendet werden, um mit dem Hohen Rat auszukommen.« Elisa fragte: »Kann denn niemand den Christen in Jerusalem helfen?« »Leider nicht. Die Bürger Jerusalems hätten zuvor römische Untertanen werden müssen. Aber sie haben kein Vertrauen zu uns und betrachten uns noch immer als ihre Feinde, von denen sie der Messias befreien sollte. Die erbarmende Liebe Jesu zeigt uns aber jetzt ganz neue Wege zur Linderung dieser Leiden. Und unbewusst hast du, lieber Ursus, mir einen neuen Liebegedanken offenbart, indem du die Mutter Elisa schon zur Mutter für viele fremde Kinder erwählt hast. Wir werden dort am Gebirge auch ein schönes Haus für verwaiste Kinder errichten, damit wir die Schuld gut machen, die falsche Erkenntnisse oder höllischer Eifer verursacht haben. Immer lebendiger ersteht in mir der große Plan zum Helfen. Immer eindringlicher mahnt uns das Leben, nicht nachzulassen damit, auf dass ein Damm- und Schutzwall errichtet werde inmitten der Feinde Gottes. Ich werde veranlassen, dass Tag und Nacht die großen Heerstraßen bewacht werden und jede Handelskarawane sich ausweisen muss, welche Güter sie befördert. Und wehe denen, die uns dann wissentlich hintergehen wollen. Tut es, sprach Ursus lebhaft. Auch ich überholte auf dem Weg hierher einen Zug, der bestimmt Menschen als Gefangene transportierte. Die Verschlagenheit des begleitenden Tempelpriesters war mir Beweis genug. Aber ich hatte keine Handhabe und auch keine Leute, ihnen Widerstand entgegenzusetzen. In Cornelius reifte eine neue Idee. Plötzlich stand er auf und sagte: »Lasst uns hinausgehen. Mir wird es hier zu eng.« Draußen sagte er zu Archibald: »Willst du versuchen, diesen Gefangenen zu helfen? Noch bist du Soldat und könntest handeln im Auftrage deines Vorgesetzten. Gern, wenn es möglich wäre, doch habe ich hier nur einige Kameraden zur Verfügung. Das genügt. Du sollst auch nur versuchen, ihnen Hilfe zu bringen, da der Erfolg stets von Gott abhängt. Veranlasse, dass ihr sogleich abreiten könnt. Mache aber kein Aufsehen. Ursus mag dir den Ort angeben, wo er diese Karawane getroffen hat. Doch gehe jedem Kampfe aus dem Wege.« Archibald hatte bald seine Leute zum Abreiten bereit. Auf zwei Packpferden wurde Proviant verstaut. Ein kurzer Abschied und nun mit Gott hinaus in den Nachmittag. Cornelius und Ursus blieben bis zum Abend recht still, um nicht durch unnötiges Reden den Möglichkeiten, die ihr ganzes Denken beanspruchten, die segnenden Kräfte zu entziehen. Nach dem Abendessen erzählte Ursus von seinen Erlebnissen, seit er von Eusebius damals weitergezogen war. »Große Freude erlebte ich an den Wächtern und dem Priester, die in unseren Dienst traten. Nun, sie wissen, dass ihre fernere Zukunft gesichert ist und sie vom Tempel nichts zu fürchten haben, entwickeln sie Fähigkeiten, über die ich staune. Aber an die Lehre Jesu können sie noch nicht glauben. Sie kommen über die Klippe nicht hinweg, dass der große Gott seinem Sohne nicht den nötigen Schutz gewährte, um ihm den Kreuzestod zu ersparen. Solche Zweifel aber sind nun für mich, wie auch für euch alle, Mahnungen zur rechten Geduld mit ihren Seelen, da sich Angeborenes und Angeeignetes nicht so leicht umwandeln lässt. Auch andere, die vielleicht einmal das Glück hatten, Jesus als Mensch zu sehen und zu hören, sind jetzt, seit die Kunde die Lande durcheilte, er sei am Kreuze gestorben, kaum noch von seiner hohen Sendung zu überzeugen. Und seine treuen Apostel haben das schwere Amt, Vertrauen und Aufklärung dorthin zu tragen, wo der Tempel mit der Verfolgung der neuen Lehre einsetzt. Als ich durch Samaria zog, um unsere Niederlassungen zu besuchen, erlebte ich Folgendes. Eine kleine Gemeinde der Jesu-Lehre, die sich an Vorsabbaten regelmäßig zusammenfand, wurde von einem alten Bruder geleitet, der aber dem neuen Priester dort nicht gewachsen war und nun erleben musste, wie der Wolf im Schafspelz großen Schaden an den Seelen seiner Gläubigen anrichtete. Der Wirt meiner Herberge erzählte mir, dass der alte und an inneren Erfahrungen so reiche Führer dadurch den Boden seiner Glaubenssicherheit fast verloren habe und nur noch bete und flehe, Gott solle helfen, während sein Gegner, der neue Priester, den Kopf immer höher trage. Bald darauf kam dieser Alte zu uns in die Herberge und ich ließ mir seine Leiden und Enttäuschungen noch einmal erzählen. Hierbei erlebte ich die treue Liebe eines Leiters für seine Gemeinde, der aber in seiner Sorge um die ihm anvertrauten Seelen die hohe Pflicht vergaß, Vorbild zu bleiben für seine Getreuen. Um seiner Not abzuhelfen, fragte ich nach den Kranken im Ort. Es waren ihrer viele, aber ein Heiler und Helfer fehlte, da keiner wagte, durchs Händeauflegen und Gebet diesen heiligen Liebesdienst auszuüben, weil dieses Apostelamt sei. Ich bat, kannst du veranlassen, dass deine Gläubigen morgen Vormittag mit ihren Kranken in die Synagoge kommen? Ich würde gern euren Priester kennenlernen, um ihm zu beweisen, dass Jesus auch heute noch lebt und dass er seinen Getreuen auch jetzt noch helfen will. Der Alte ward unsicher, dann aber, als ich ihm klar machte, dass der stets helfende Heiland solche Dienste von uns fordere, versprach er sein Möglichstes zu tun. Am anderen Morgen war der neue Priester freudig überrascht über die vielen Zuhörer. Er wählte den Psalm 74 zu seinem Text »Gebet um Hilfe bei schrecklicher Verwüstung ihres Heiligtums«. Eine Unterweisung Asafs. Gott, warum verstoßest du uns so gar und bist so grimmig, zornig über die Schafe deiner Weide? Gedenk an deine Gemeinde, die du vor Alters erworben und dir zum Erbteil erlöst hast, an den Berg Zion, darauf du wohnest. Hebe auf deine Schritte zu dem, was so lange wüst liegt. Der Feind hat alles verderbt im Heiligtum. Deine Widersacher brüllen in deinen Häusern und setzen ihre Götzen darein. Man sieht die Äste obenher blinken, wie man in einen Wald haut. Sie zerhauen alle seine Tafelwerke mit Beil und Barte. Sie verbrennen dein Heiligtum, sie entweihen und werfen zu Boden die Wohnung deines Namens. Sie sprechen in ihrem Herzen, lasst uns sie plündern. Sie verbrennen alle Häuser Gottes im Lande. Unsere Zeichen sehen wir nicht und kein Prophet predigt mehr. Und keiner ist bei uns, der weiß, wie lange. Ach, wie lange soll der Widersacher schmähen und der Feind deinen Namen so gar verlästern? Warum wendest du deine Hand ab? Ziehe von deinem Schoß deine Rechte und mache ein Ende. Gott ist ja mein König von alters her. der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht. Du zertrennst das Meer durch deine Kraft und zerbrichst die Köpfe der Drachen im Wasser. Du zerschlägst die Köpfe der Walfische und gibst sie zur Speise dem Volk in der Einöde. Du lässest Quellen brunnen und Bäche. Du lässest versiegen starke Ströme. Tag und Nacht ist dein. Du machst, dass Sonne und Gestirn ihren gewissen Lauf haben. Du setzest einem jeglichen Lande seine Grenze. Sommer und Winter machst du. So gedenke doch des, dass der Feind den Herrn schmäht und ein töricht Volk lästert deinen Namen. Du wollest nicht dem Tier geben die Seele deiner Turteltaube und der Herde deiner Elenden nicht so gar vergessen. Gedenke an den Bund. Denn das Land ist allenthalben jämmerlich verheert und die Häuser sind zerrissen. Lass den Geringen nicht mit Schanden davongehen. Lass die Armen und Elenden rühmen deinen Namen. Mache dich auf, Gott, und führe aus deine Sache. Gedenke an die Schmach, die dir täglich von den Toren widerfährt. Vergiss nicht das Geschrei deiner Feinde, das Toben deiner Widersacher wird je länger, je größer. Der neue Priester legte den Psalm so aus, dass nun endlich Gott seine Widersacher, die Nazarener, strafen werde, um an die Aufrichtung seines Reiches zu gehen, und zeigte an Beweisen, wie töricht es sei, einem Betrüger und Volksverführer länger zu glauben. Die an den Heiland glaubten, wurden unruhig. Die anderen aber schwelgten in Freude, weil endlich ihr Priester die rechte Sprache gegen die Tempelfeinde gefunden hatte. Mich aber durchdrang ein Weh, in meiner Hand schmerzte das Mal. Ich betete um Kraft, um Erleuchtung. Und wie von Himmelskräften getragen, erhob ich mich und erbat mir Gehör. Der Priester holte mich selbst an seine Seite. Mit Recht vermutete er in mir einen Römer und gestattete mir zu sprechen. Meine Freunde, ich spreche hier zu euch, weil es mich innerlich dazu drängt. Wir haben soeben ein Zeugnis gehört von der Macht und Hoheit eures ewigen Gottes, der sich seiner Feinde zu entledigen weiß und die mit Ruten züchtigen will, die sich an seinem Heiligtume vergreifen. Bin ich euch auch ein Fremdling dem Äußeren nach, so aber innerlich doch euer Freund. Ich habe wohl viel Leid, aber noch viel mehr Freude erfahren. Das Schönste aber war, ich lernte euren Gott kennen. Einen Gott, der heilig, aber auch gerecht und weise ist. Ich kenne euren Moses und eure Propheten. Ich kenne eure göttlichen Gesetze, aber auch eure innere Lauheit. Euer Gott, der da ist heilige Erbarmung mit allen Sündern, sandte seinen Sohn, den Messias, zu allen Verirrten, um den Glauben an ihn aufs Neue zu stärken und das Vertrauen auf seinen Beistand wieder zu beleben. Viele waren beglückt von seiner Lehre, der Liebe zu Gott und zum Nächsten, und erkannten in ihm die Erfüllung aller Verheißungen. Wer aber nicht glauben konnte oder wollte, waren eure Priester und Gottesdiener. Hier unterbrach mich der junge Priester erregt. Bist du gekommen, den Frieden dieses Hauses zu stören? Oder welche Absicht hast du, da du mich in meiner Würde verletzt? Ich stehe hier an heiliger Stätte, an Gottes Stadt, und habe das Recht und die Pflicht, die Ehre dieses Hauses zu wahren. Es ist gut, dass du mich erinnerst, dass du Priester bist. Der Frieden in diesem Hause ist auch mir heilig. Da ich aber euren Gott auch zu meinem Gott erwählt habe, kann ich nicht begreifen, dass ihr den als Feind betrachtet, der ihm dienen will, und den großen Heiland Jesus, der doch nur Liebe zu Gott und allen Menschen predigte, samt seiner Lehre vernichten wollt. Darum helft mir, Freunde, hilf du mir, der du Berufener dazu bist. Wie soll ich mich herausfinden aus diesem Widerspruch, damit ich nicht irre werde an eurem Gott? Doch nur Tatsachen können mir Beweise sein. Es folgte ein Schweigen. Dann sagte ich laut: Wie einst Elias sich nicht anders der Feinde erwehren konnte, als seinen Gott zu bitten, dass er seine Macht allen sichtbar offenbare, so dürfen auch wir hier unseren Gott bitten, sich in seiner großen Macht und Güte sichtbar zu offenbaren, um die Seinen zu beschützen. Wenn euer Gott wohlgefallen hat an der Vernichtung seiner Feinde, wie dieser Psalm uns heute belehrte, muss er größere Freude haben, so er seinen Getreuen sich als Helfer erweisen kann. Hier sind mehrere Kranke. Darum, im Angesicht der Heiligkeit Gottes und der Gegenwart seiner Gemeinde hier, fordere ich dich auf, der du als Stellvertreter Gottes hier stehst, deinen Gott zu bewegen, diesen Kranken zu helfen. Gott, der sich in tausendfachen Beweisen eurem Volke als der ewig Treue bewährt hat, wird dir den rechten Beistand und die Kraft und Erleuchtung dazu nicht versagen, so du dich als seinen Diener bewähren willst. Ganz erbost rief der Priester: Herr, nimm dein Wort zurück. Wir sollen Gott nicht versuchen. Dieses frevelnde Spiel mache ich nicht länger mit. Wenn Gott Leiden gibt, wird er auch Kraft zum Tragen geben. O Frevel nennst du, so ich für die Ehre meines Gottes eintrete und von ihm ein sichtbares Zeichen gegen seine Widersacher erwarte? Da kennst du ja den großen Gott noch schlecht. Und doch wagst du, den heiligen Glauben an seinen Gesandten zu bekämpfen? Ich wusste, nur weil ich ein Römer war, konnte mir nichts geschehen. Siehe, wie mein Gott diesen Kranken jetzt helfen wird. So könnte er dich strafen. Aber der Allmächtige ist geduldig und von großer Güte, und seine Langmut mit allen Irrenden kennt keine Grenzen. Durch Jesus ist uns seine Liebe als Vater zu uns seinen Kindern offenbart. Er wollte alle unsere Krankheit heilen und gebot uns, ein Gleiches zu tun. Darum bitte ich euch jetzt, eure Kranken hierher zu bringen, damit unser Gott sich als der große Helfer erweisen kann und als gütiger Vater gegen seine leidenden Kinder. Zaghaft kamen 7, behaftet mit Übeln aller Art, und kniend erwarteten sie das Kommende. Da trat ich vor diese Kranken und fragte laut: Glaubet ihr, dass Gott allein euch wahrhaft gesund machen kann? So antwortet mir: Ja, wir glauben das, antworteten sie ernst. Ihr wisset, nicht ein Mensch kann euch heilen, sagte ich bewegt. Doch Gottes Güte will sich heute an euch offenbaren. Und so sage ich zu euch, im Namen Gottes, des ewigen Vaters und seines Sohnes Jesus Christus, seid gesund. Er allein hat euch geholfen. Nun lobet und preiset seinen heiligen Namen. Amen. Die Kranken standen auf. Sie waren gesund, geheilt durch die Kraft des Glaubens. Gesund, weil er sich verherrlichen wollte, als der, welcher in allen Himmeln verherrlicht wird. Laut jubelten die Gläubigen. Dankend und lobend verließen die Geheilten den Raum. Ich aber trat noch einmal zu dem Priester. Wer ist nun ein Freund Gottes? Du oder ich? Beide können wir es nicht sein, sonst wären wir einer Gesinnung. Gott und seine Engel und seine Freunde wollen nur Gutes, wollen nicht nur geliebt werden, sondern mit verzehrender Liebe auch andere hinführen zu dem großen Gott der Liebe und Erbarmung. Dieses tat Jesus von Nazareth. Was tatet ihr? Seht zu, dass seine Hand euch nicht strafe. So verließen wir den Raum, trafen uns aber später in der Herberge wieder. Gespannt und bewegten Herzens hatten alle Anwesenden den Worten des Ursus gelauscht, und er fuhr fort: Seht, liebe Freunde, die Zeiten sind nicht vorüber, wo Jesus sichtbar hilft, sondern er möchte uns rechte Gelegenheiten geben, zu jeder Zeit aus seiner Kraft, von seiner helfenden Liebe, Weisheit und Erbarmung für ihn zu zeugen. Darum gehet auch ihr der Arbeit für Jesus nicht aus dem Wege, sondern suchet sie, denn auf die Schultern seiner Kinder legt er jetzt das Amt, welches seit Ewigkeiten seinen Engeln zugedacht war. Erobert die Herzen eurer Mitmenschen, dass auch sie an den großen Jesus glauben. Dann habt ihr ihm eine Stätte bereitet, von der aus er sichtbar wirken kann. Sein Segen und die Kraft seiner Liebe sei euer Teil. Amen. Nach einer längeren Stille sagte Elisa: Lieber Ursus, deinen Glauben möchte ich auch besitzen. Dieses klare Bewusstsein, Gott ist mein Teil, muss doch ein anderes Wissen sein, denn unseres, weil wir bei unseren Bitten doch oft keine Erhörung erleben. Nie würde ich mich getrauen, vor versammelten Leuten zu sagen: Der Herr wird dich jetzt gesund machen. Wenn nun diese 7 krank geblieben wären und Gott hätte deinen Mut nur erproben wollen, was hättest du dann getan? Mutter Elisa, jetzt hast du deinem in dir wohnenden Gott keine große Ehre gegeben, denn entweder vertraust du der großen Güte deines Gottes und kannst dich fest auf ihn verlassen, oder du kennst Gott nur, wie du mich vielleicht kennst. Siehe, auch ich musste ringen, bis das eigene Ich zum Schweigen kam, wodurch erst Gottes Stimme mir deutlich vernehmbar ward. Alles Reden und Predigen, alles Hoffen und Bitten, um diese klare Stimme in mir zu hören, ist meist ergebnislos, solange das stets sich vordrängende eigene Ich mit all seinen Wünschen nicht schweigen lernt. Du kannst den Heiland Jesus lieben und innig zu ihm beten. Du kannst allen seinen Worten Glauben schenken. So sind die Bedingungen zum Auswirken göttlicher Heilkräfte doch nur erst halb erfüllt. Kannst du aber eingehen in seine hohen Liebesabsichten, in den in allen seinen Worten uns so offenbar gemachten Geist, dann wirst du ergriffen von seinem heiligen Leben und kannst ihn durch dich wirken lassen. Bedenke, nicht ich wollte dort reden und zeugen, sondern sein Geist in mir drängte mich zum Zeugnis für ihn. Es war der Heilige Geist, der allen verheißen wurde, durch den Meister, ehe er sichtbar die Erde verließ. Und, liebe Elisa, seine Worte: Wenn ich nicht mehr hier sein werde, wird der Geist der Wahrheit zu euch kommen und euch die rechte Weisheit lehren. Gehen sicher in Erfüllung. Ich erlebe im Innern sein Wort. Sein Wort aber macht mich frei von allen Hemmungen. Es macht mich stark und lebendig. Es macht mich zum Diener seiner erbarmenden Liebe. Wenn meine Gedanken hinaufschweifen zu den herrlichen Sternenwelten oder hinein in die Tiefe der wogenden See oder in das bunt bewegte Leben und Treiben der Menschen, so sage ich zu mir die Worte: Du herrlicher Vater, das alles sagt mir doch nur wenig von ihrem inneren Leben. Aber nun ich dich gefunden habe in mir, erzählen mir all diese sichtbaren Dinge so viel von den Wundern deiner Größe und Weisheit. Denn alles offenbart sich jetzt meinem Geiste als heiliges Leben aus dir. Dieses lehren mich meine Erfahrungen. Doch kann dieses Leben nur erkannt werden aus dem ganz neuen Geiste, den Jesus uns geschenkt hat. Wenn nun du und andere diese Erfahrungen noch nicht erlebt haben, so liegt es nur daran, dass das sich vordrängende eigene Ich euch dieses innerste Leben aus Gott noch verdecken kann. Gott lebt in jedem, aber je nach unserem Glauben und Verlangen offenbart er sich uns. Die Mutter Elisa entgegnete: Aber mein Bruder, ich verstehe nicht, dass es an mir liegen soll, wenn Gott mir nicht gibt, um was ich bete. Ich kann doch auch nur bitten, wie du und andere beten. Und doch, wie oft bleibt unser Gebet unerfüllt? Meine liebe Mutter und Schwester Elisa, hier liegt noch ein Geheimnis verborgen, dessen Dunkel erst gelichtet werden muss, ehe du meine Art zu beten verstehen kannst. Der ewige Gott ist nur einer an Macht und Herrlichkeit, aber in dir kann er nur sein, was deine Seele aus ihm macht. Dein Glaube ist vielleicht größer als der meine, aber ob dein Gott in dir so herrlich, so übervoll von Liebe und Erbarmung ist, wie der Gott in mir, kann nicht beurteilt werden, da dieses tief verschlossen im Herzenskämmerlein liegt. Nur in der Auswirkung seiner göttlichen Fülle durch uns wird dieses erst offenbar. Darum freue dich deines Gottes, wie ich mich stets an ihm erfreue. Einem ist es gegeben, für 10 zu sorgen, dem anderen für 1000, doch darum keinen Neid untereinander. Denn alles, was wir geben, muss zuvor von ihm empfangen sein. Je herrlicher mein Gott in mir lebt, umso herrlicher die Hinausstellung seines Lebens durch mich. Je begrenzter Gott im Menschen, umso geringer das Ausleben. Je herrlicher die Auffassung seines Liebegeistes, umso größer sein Machtbereich in der Brust seines Kindes. Bruder Ursus, höre auf! Mich überwältigt die Herrlichkeit deines Vaters. Dagegen sind unsere Begriffe doch nur recht klein. Aber du hast mich belehrt über die Größe deines Gottes im Menschen. Und dafür danke ich dir.